Herzlich willkommen oder willkommen zurück bei Blutrausch, ein True Crime Podcast zweier alter Freunde. Ich bin Fabian, bei mir wie immer Daniel. Daniel, wie geht's dir?
Dankeschön, mir geht's gut. Wie geht's dir?
Hervorragend. Also ich habe eine relativ unentspannte Nacht auf der Arbeit hinter mir, habe ich dir ja eben erzählt, aber ansonsten geht's mir hervorragend, weil ich jetzt hier wieder mit dir am Mikrofon sitze in unserem Ja, in unserer virtuellen WG-Wohnküche und wir über True Crime sprechen. Wir wollten ja eigentlich gestern aufnehmen, aber ich, Vollprofi, hatte das Mikrofon vergessen und also Spoiler, ich nehme nicht von zu Hause aus auf und ich habe da so ein portables Mikrofon-Setup, was ich dann mitnehme, wenn ich unterwegs bin und ja, ich hatte gestern alles dabei, den Fall im Gepäck, alles vorbereitet, aber das Mikrofon stand noch auf meinem Schreibtisch, also konnten wir gestern nicht zur Tat schreiten und müssen das jetzt heute tun.
Ja, lieber Herr, vorragend. Ich glaube, das passiert jedem Profi, kann auf jeden Fall passieren. Und wie ich dich gerade so in deiner vollen Blüte quasi wieder sehe und denke mir, oh mein Gott, wie kann man um die Uhrzeit noch so fresh aussehen? Fiel mir doch gleich was ein aus der letzten Folge. Du erinnerst dich, da habe ich was darüber erzählt, dass du so, dass man so das innere Strahlen von dir gesehen hast, du wirktest so wie im sommerlich sonnig und so, habe ich gesagt. Erinnerst dich, ne?
Ja.
Und dann hätte ich mir wirklich rückblickend, als ich die Folge dann gehört habe, unfassbar gerne eine Nackenschelle gegeben, weil ich einfach diese, ich hasse es wirklich, nicht schlagfertig zu sein und verpatzten Chancen hinterher zu trauern und nachzutrauern. Und so war es jetzt auch in diesem Fall. Denn just im nächsten Moment hast du ein San Miguel geöffnet. Und wie konnte ich nur dieses Wortspiel San Miguel in diesem Moment nicht nutzen? Es
Wie hättest du es
ist,
denn nutzen sollen?
naja, wenn du sonnig bist und du trinkst
Ach
einen
so,
San Miguel,
okay. Aber
das ist,
ich glaube,
die genialen Ideen kommen einem dann doch hinterher erst.
meine sonnige und frische Ausstrahlung, die liegt nicht an dem Bier, das ich getrunken habe in der letzten Aufnahme, sondern eher an meinem neuen Getränkeritual. Und zwar habe ich seit einiger Zeit so einen neuen Mix für mich entdeckt von verschiedenen Zutaten, den ich mir jetzt irgendwie täglich genehmige und das. Ich finde, es hat spürbare Auswirkungen so auf meinen Gemütszustand und so meine Energielevel.
Was ist das?
Ich mache jeden Tag mir eine große Tasse griechischen Bergtee. Den habe ich mal über die Amazon Wishlist bekommen. Das ist so ein Naturprodukt. Das sind verschiedene Blüten und Gräser und so. Und der ist irgendwie ja dafür bekannt, dass der besonders ja, so Entzündungswerte im Körper runterfährt und besonders gute gesundheitliche Auswirkungen hat, so aller möglichen Art.
Klingt unheimlich gesund nach so einer Blue Zone Kitchen Geschichte tatsächlich auch, aber keine Ahnung, ob das daher rührt, jedenfalls so.
Da rein mische ich einen Löffel bulgarischen unverarbeiteten Honig, also rohen Honig, wo noch die ganzen guten Enzyme drin enthalten sind, die beim Homogenisierungs- und Pasteurisierungsprozess eigentlich weggenommen werden, also dass das den Honig so gesund macht. Und da rein gibt es dann noch so eine kleine Löffelspitze Gilajit. Das ist so ein Harz aus dem Himalaya. Und da sind verschiedene Mineralien drin. Das soll halt belebend wirken. Und vielleicht ist es der Placebo-Effekt, aber seit ich mir das so täglich zusammenmixe, fühle ich mich hervorragend. Also ich habe diese Müdigkeitscrashs tagsüber, die man manchmal hat, so gerade wenn man nachts arbeitet, wie ich, habe ich nicht mehr. Hab so ein durchgehendes Energielevel den ganzen Tag. Das ist echt geil.
Also ich muss dazu zwei Sachen sagen. Das erste ist, krass, also es klingt total gesund und ich hätte auch Bock drauf, es auszuprobieren. Es klingt wirklich sehr interessant und ich glaube daran auch. Nichtsdestotrotz muss ich auch sagen, krass, was wir der Globalisierung und dem Internet zu verdanken haben, dass man mal eben so querbeet durch die Welt sich so die besten Zutaten ordern kann, um die dann irgendwie zusammenzuschustern. Und dann muss ich sagen, erinnerst du dich an Austin Powers?
Ja, klar.
Ja, du darfst auf gar keinen Fall den Finger auf die Stirn nehmen, weil ich dann immer sagen will, die Warze, die Warze, die Warze.
Ja. Aus dem Powers Goldständer.
Ich sehe im Anschnitt immer nur Finger, sage ich, Fabians Zeigefinger oder Fingerkuppe, und das sieht dann so aus. Egal. Ja.
Auf jeden Fall ich sehe es genau wie du. Es ist Wahnsinn, was die Globalisierung uns beschert hat, an Möglichkeiten. Und deswegen ein Grund mehr, warum ich oft diese Kleingeistigkeit nicht verstehe, warum manche Leute wirklich so zurück wollen zum, wir machen alles dicht, wir riegeln uns ab, weil dann automatisch auch solche Annehmlichkeiten wegfallen. Ne? Also wenn man...
Das ist abgefahren, was wir alles können heutzutage,
ja,
ne? Was alles möglich ist.
Und wenn wir die Welt wieder klein machen, weil wir Angst haben vor der großen Welt, dann fallen halt auch diese ganzen guten Dinge weg. Egal.
Und ich glaube, das haben viele noch gar nicht begriffen. Das ist de facto so, ja, das ist so.
Ich denke auch, dass das ist so normal für alle, ne? dass manche Sachen einfach immer verfügbar sind und die machen sich keine Gedanken darüber, dass das eben mit diesen Globalisierungsprozessen zusammenhängt. Auf jeden Fall große Liebe geht raus an die Community, weil alle diese Sachen, dieser Rohhonig, das Shilajit und auch der griechische Bergtee, kam alles von meiner Amazon-Wishlist.
Mega.
Da kam auch letzte Woche ein Buch, das die große Enzyklopädie der Serientäter. Das ist nicht gut für mich, weil ich da jetzt die ganze Zeit querlese und so viele neue Fälle und Ideen habe und so immer hin und her schiebe, was man machen könnte.
Aber dann hält sich das ja die Waage, weißt du? Auf der einen Seite trinkst du dann diesen Zaubertrunk und auf der anderen Seite liest du dann Dinge, die vielleicht nicht so gut für deine Seele sind und dann passt das alles ganz gut zusammen. Und davon abgesehen profitieren wir ja alle davon, wenn du es liest.
Ja, wir profitieren alle davon. Ich profitiere allerdings heute von einem Fall, den die Community vorgeschlagen hat. Den hatte ich ehrlich gesagt gar nicht so richtig auf dem Schirm.
Ja, ich möchte aber ganz kurz, bevor du wieder loslegst, noch eine kleine One-Love-Geschichte loswerden.
Ja, lass mich kurz beenden. Der ist sich sehr, sehr häufig gewünscht worden und deswegen habe ich den heute aufgegriffen. Was ist dein One-Love? Was ist?
Okay. Also zum einen wollte ich mich auch noch bedanken. Ich habe ja auch was von der Wishlist jetzt bekommen. Fand ich auch ein sehr cooler Move. Ich habe mich sehr gefreut. Und auf der anderen Seite wollte ich sagen, dass mein One Love, das muss ich jetzt einfach vorwegnehmen, weil ich nämlich gestern nach langer, langer Zeit nochmal im Kino war und dann in 3D und einfach gemerkt habe, ey, weißt du was, Filme sind fürs Kino gemacht.
Die meisten,
ja. Die meisten, okay, aber weißt du, ich so im täglichen Leben, wenn man überhaupt was guckt, dann macht man es ja irgendwie so passiv oder man lässt Dinge nebenbei laufen. Und ich rede jetzt nicht von Podcasts und so, wir profitieren davon, dass Leute uns nebenbei hören sozusagen, ne? Sondern, by the way, es gibt eine mega coole Audible-Kino-Werbung, wo es ums Thema nebenbei hören geht. Aber es geht darum, einfach zu sagen, dass man halt auch viele Leute sind so Netflix, sie haben so ein Netflix, wie soll man sagen, Look and Feel für sich irgendwie übernommen, weißt du, ich meine, die haben so eine, die gucken sich Netflix-Serien an und machen nebenbei noch andere Dinge und haben so, sind so von einem, von einer Art der Gestaltung werden wir so quasi so überhäuft, will ich damit sagen, so, weißt du, es ist immer so ein Look irgendwie und dazu kommt eben auch, dass man halt gar nicht mehr so richtig wie bei einem Comic sich alle Panels anguckt, ja, den Film gar nicht mehr so richtig wertschätzt, sondern einfach so konsumiert und irgendwie gar nicht so richtig alles mitkriegt, weißt du? Weil man vielleicht auch Dinge nebenbei macht. Also ich muss da ein bisschen von mir auch aussprechen. Oder man macht dann, wie gesagt, also man guckt einen Film und ist nebenbei dann doch mal mit anderen Dingen beschäftigt. Und das ist im Kino jedenfalls nicht so. Und deswegen finde ich, ist es ein cooles Erlebnis, das man eigentlich viel öfter feiern sollte. Und insbesondere 3D ist einfach richtig cool. Und an dieser Stelle gehen auch Props raus an den neuen Minecraft-Film. Fabian, sehr geiler Film. Erstens, du bist Garrett. Zweitens, ich bin Steve oder andersrum, wir können auch wechseln. Und drittens, ich muss das ein bisschen revidieren. Ich habe ja mal gesagt, ich würde gerne mal in so einer Mario Bros. Welt leben. Oder mal zumindest so, weißt du, so erleben für eine Stunde oder so.
Ich erinnere mich.
Minecraft wäre noch cooler und das würde ich gerne mit dir machen. Das wäre wirklich cool.
Ich
hatte mit dem Game nie was zu tun, aber das ist, glaube ich, das wäre wirklich lustig.
Ich hatte damit auch nie was zu tun, deswegen spricht der Film mich auch nicht an. Ich weiß natürlich auch nicht, wer Garrett und Steve sind, aber ich kann nicht Garrett oder Steve sein, denn wenn ich eine Filmfigur bin, dann bin ich Harald von In China essen sie Hunde, ganz eindeutig.
Ist so, ist definitiv so und ich bin nicht Vogue, aber... warte mal, wie heißt denn dieser Garrett-Schauspieler? Aber der ist 100 Pro bist du das.
Jason
das
Momoa.
Das ist dieser eine, diese, ja genau der.
Ja, ja.
Das bist du, das passt zur Statur, zu den Tattoos, das bist du, Digga. Du brauchst nur noch so eine pinke Leder-Bikerjacke mit solchen, wie sagt man so, wenn so, keine Ahnung, so Streifen runterhängen an der Seite.
Tassels.
Aha, siehst du.
Ja, und ich muss mir die Haare nochmal lang wachsen lassen, offensichtlich, ja.
Mach das mal bitte. Mach das mal. Wir sind, guck, bei deiner Dauermähne, du kannst die 2 Wochen jetzt wachsen lassen und wenn wir dann live sind, kannst du den Look bringen. Wäre super cool.
Naja, aber Frisuren sind ein guter Einstiegspunkt. Ich habe ja immer gesagt, wenn ich irgendwann Diktator in einem Land bin, dann zwinge ich alle Menschen, meine Frisur zu haben, egal ob Männer oder Frauen, alle müssen meinen Look haben. So wie Kim Jong-un das in Nordkorea macht, da gibt es auch eine Liste mit Frisuren. Für Frauen sind es 6 zulässige Frisuren, für Männer eine. Oder war zumindest mal
ohne
so.
Ohne Spaß jetzt?
Ja, war zumindest mal so. Ich glaube, also es war mal im Gespräch, es gab 9 verschiedene und die wurden dann reduziert und da durften Männer eine Zeit lang nur noch eine haben. Ich glaube, das ist mittlerweile wieder anders, aber es gibt da auf jeden Fall Vorgaben. Mhm. In konservativen US-Bundesstaaten ist es jetzt so, dass es einen Vorstoß gibt, dass Frauen Kurzhaarfrisuren verboten werden sollen und auch bestimmte Kleidung, so männliche Kleidung, weil man Angst hat, dass Frauen, die kurze Haare haben und männliche Kleidung haben, dass die halt lesbisch werden und man will dem vorbeugen. Das ist natürlich vollkommener Humbug. Und Friseure, die Frauen Kurzhaare schneiden, sollen in Alabama künftig bis zu 12 Jahre Gefängnis haben können.
12 Jahre.
12 Jahre, ja. Weil die dazu beitragen, dass die Frauen lesbisch werden. Das kann man ja nicht machen. Das geht so nicht.
Oh je.
Also weiterhin mit voller Kraft ins Mittelalter. Aber ich erzähle das natürlich aus gutem Grund. Denn dieses Frisurenverbot würde das Opfer unseres heutigen Falles wahrscheinlich betreffen. Denn wir sprechen hier von einer Transperson. Und deswegen hat der Mord an ihr auch für relativ große Wellen gesorgt in England, nachdem er verübt wurde. Wie gesagt, ich habe das nur so am Rande mitbekommen, ehrlich gesagt, aber die Community hat sich diesen Fall recht ausdauernd gewünscht. Viele, viele Leute haben sich den gewünscht, gerade deswegen, weil da jemand ja primär aufgrund seiner Transidentität zum Opfer geworden ist und deswegen sprechen wir heute darüber.
Was für eine abgefahrene Brücke zu dieser Folge. Ich bin sehr gespannt, wie es losgeht.
Ja, das ist so ein bisschen so ein Eisen, was ich immer so ein bisschen umschifft habe, ganz ehrlich, weil ich da auch einfach viel zu wenig Ahnung von habe, von dieser ganzen Thema, von diesem Themenkomplex Transidentität, Non-Binarität und so, ne? Das sind Dinge, ja, von denen ich weiß, dass sie existieren, von denen ich weiß, dass viele Menschen sie ablehnen, was ich einfach nicht verstehen kann, weil wie ich immer sage, was juckt mich die Ausrichtung meines Nächsten so, ne? Also wenn die Person glücklich und zufrieden ist, dann soll sie das doch leben, wie sie es fühlt, ja. Also ich verstehe diesen Hass und diese Ausgrenzungswut auf andersartige Menschen einfach nicht. Aber wie gesagt, ich verstehe einfach zu wenig davon und ich habe auch zu wenig Kontakt zu Betroffenen, um da irgendwie das Gefühl zu haben, richtig vernünftig drüber sprechen zu können, aber wir wagen es jetzt trotzdem mal, weil, wie gesagt, der Fall einfach sehr, sehr oft gewünscht wurde.
Ja, da muss ich natürlich vorab sagen, dass es mir auch so geht. Und ich denke auch, dass es den meisten Menschen so geht, tatsächlich. Ich glaube, sehr viele Menschen, die da draußen sind und mit ihren Vorurteilen und Klischees und sowas um die Ecke kommen und auch mit ihren inneren, ja, so Abgrenzungen im Prinzip, wissen gar nicht so richtig, wovon sie sprechen.
Ich denke, es ist einfach die Angst vor dem Andersartigen. Man versteht es nicht, also will man damit nichts zu tun haben. Und ich sag dir ganz ehrlich, natürlich verstehe ich auch nicht, wenn jemand sagt, ich bin non-binär. Ich kann mir das nicht vorstellen. Ja, also in meiner Welt, ich bin ein Mann, ich fühle mich als Mann und ich finde es tatsächlich schwer vorstellbar, dass es Menschen gibt, die sich selber keinem Geschlecht zuordnen. Aber wer bin ich darüber zu urteilen? Offensichtlich gibt es das und das kann ich diesen Menschen nicht absprechen und wer bin ich denn, jemanden auszuschließen wegen sowas? Ich blicke doch auf den Charakter und nicht auf das, was der Mensch oder als was der Mensch sich identifiziert.
Ja, das sehe ich absolut genauso. Du hast es eigentlich schon sehr gut zusammengefasst. Ich habe exakt die gleiche Wahrnehmung wie du. Für mich, ich bin groß geworden mit einer ganz klaren Trennung. Männlein, Weiblein sozusagen, wenn du so willst, ne? Oder auch andersrum, also mir geht es jetzt gar nicht darum, um eine Hierarchie, wenn ich erst Männer oder Frauen erwähne, wie auch immer, dass es im Prinzip 2 Geschlechter gibt und nehme die Welt für mich persönlich auch so wahr, aber werde auf gar keinen Fall Richter spielen. Ja. Und über irgendwas urteilen, wo ich gar nicht mitreden kann.
Ich bin vor allem groß geworden seitens meiner Eltern. Wie gesagt, meine Eltern haben unheimlich viele Dinge sicherlich falsch gemacht oder unkonventionell gemacht. Aber ich bin auf jeden Fall von deren Seite aus groß geworden mit der Unterscheidung gute Menschen, schlechte Menschen und es spielt keine Rolle.
Exakt.
Es hat bei uns nie eine Rolle gespielt.
Von wo man kommt, wie man aussieht.
Genau, Herkunft, Hautfarbe, sexuelle Ausrichtung, Religion, das hat alles keine Rolle gespielt, sondern bist du ein Arschloch oder bist du kein Arschloch? Und das ist auf jeden Fall ein Wert, den ich liebe, dass mir der so mitgegeben wurde.
Mhm. Ja, genau. Und ich finde, das ist auch der vernünftigste Wert.
Safe,
100%. Den man so in sich haben kann, ja. Mhm.
100%, ja. Unser Fall startet quasi, ja, was heißt er startet? Wir fangen so ein bisschen hinten an. Am 11. Februar 2023 gegen 15 Uhr, 10 nach 3 ungefähr, da gehen Spaziergänger durch einen Park in einer nordenglischen Stadt zwischen Manchester und Liverpool und sie sehen eine Person auf dem Boden liegend. Sie entdecken da eine Frau, die scheinbar auf dem Boden liegt, bäuchlings. Sie entdecken weitere zwei junge Leute, einen jungen Mann und eine junge Frau, die so daneben stehen bzw. kauern und offensichtlich mit dieser am Boden liegenden Person interagieren. Und als sie diese Spaziergänger aus der Entfernung dann quasi diese Menschen anrufen und ihre Hilfe anbieten, da flüchten diese beiden jungen Menschen, die halt neben der am Boden liegenden Person gekauert haben.
Also interagieren heißt, sie haben mit ihr geredet,
ja, also
sich in irgendeiner Form ausgetauscht. Sie haben jetzt nicht Gewalt.
Nee, aber sie, man hat gemerkt, so die beschäftigen sich da. Also die sind da vielleicht irgendwie, die gucken dabei. Die
leisten vielleicht gerade erste Hilfe oder so.
Genau, die Leute konnten das nicht so einschätzen. Da waren einfach zwei Leute zugegen. So. Diese Spaziergänger haben auf sich aufmerksam gemacht und diese beiden Jugendlichen, die sich da aufgehalten haben, die sind dann geflüchtet. Das Paar ist dann hingegangen, hat diese Person auf dem Boden untersucht und hat dann gemerkt, dass da eine junge Frau liegt, bäuchlings, stark blutend, mit dem Gesicht nach unten, um 15.13 Uhr den Notdienst gerufen. Der kam auch relativ schnell, doch um 16.02 Uhr konnten die Sanitäter noch am Tatort einfach nur den Tod der jungen Frau vorstellen. Brianna Jay, eine junge Frau aus dem Ort eben, die dann, wie gesagt, für tot erklärt wurde. Ein 16-jähriges Mädchen und das natürlich dann direkt, ruft natürlich dann direkt in so einer Gemeinde, in so einer Kleinstadt, auch so um die 150.000 Einwohner. Birchwood heißt das Ganze, ist so zwischen Liverpool und Manchester gelegen. Das ruft dann natürlich direkt irgendwie großes Entsetzen hervor. Wir hatten in unserer Heimatstadt vor einiger Zeit einen ähnlichen Fall, dass ein Mädchen in ähnlichem Alter ermordet wurde und wir erinnern uns an die Schockwellen, die das einfach in unserer Region ausgelöst hat.
Ja, und auch zu einer ganz ähnlichen Zeit tatsächlich.
Ja, das stimmt. Und auch die Umstände sind gar nicht so unterschiedlich, denn wie auch in dem Heimatfall, den wir aus verschiedenen Gründen nicht besprechen werden, da wird auch immer wieder nachgefragt, sind die Täter hier keine Fremden für Brianna Jay. Aber eins nach dem anderen. Von wem sprechen wir hier überhaupt? Brianna Jay wurde am 7. November 2006 geboren, eben in Birchwood. Das ist, gehört zur Gemeinde Warrington. Das ist wohl so dieser Hauptstadtbereich, der da, das ist so ein Ballungsgebiet. Also Liverpool, Manchester, das ist ja so ein bisschen wie das Ruhrgebiet in Deutschland, auch so industrialisiert. Und ja, Warrington ist dann irgendwie so ein Bezirk dazwischen und dazu gehört eben dieses Birchwood. Das ist, wie gesagt, so eine eigene Stadt für sich, so, ich glaube, 150.000, 160.000 Einwohner habe ich gelesen, das spielt ja auch keine große Rolle, aber so für die ungefähren Größenverhältnisse.
Ja.
Brianna Jay ist eine ganz normale Teenagerin, wie gesagt, sie ist als Junge auf die Welt gekommen, hat aber schon relativ früh gemerkt, dass sie, ja, eben im falschen Körper steckt, dass sie ein Mädchen sein möchte und lebt seit einiger Zeit dann eben auch komplett ihre Weiblichkeit, für ihre Familie kein Problem und sie, ja, verarbeitet diese Transition und ihren Alltag so ein bisschen auf TikTok, wie viele Jugendliche das heutzutage machen. Da hat sie auch eine relativ große Followerschaft. Also es ist so, der Account ist relativ schnell nach ihrem Tod gelöscht worden. Verschiedene Quellen sprechen irgendwo so von 30.000 bis 60.000 Followern, also schon auch eine relativ große Zahl. Da macht sie so Tanzvideos, Make-up-Tutorials, aber spricht eben auch so über ihren Alltag, über ihre Identität eben. Social Media nutzt sie offensichtlich wie viele andere Teenager so als Safe Space, denn im richtigen Leben, da hat sie einige Probleme. Sie leidet unter Depressionen, sie ist sehr, sehr unsicher, sie hat autistische Züge, sie hat ADHS und sie hat eine Angststörung. Also sie hat so vor verschiedenen sozialen Interaktionen Angst. Und das ist tatsächlich auch gar nicht so ungewöhnlich. Ich habe in verschiedenen Quellen gelesen, dass verschiedene Angststörungen und Depressionen und psychische Belastungen bei Menschen mit Transidentität tatsächlich sehr viel häufiger vorkommen als bei Cis-Menschen. Das hat wahrscheinlich aber auch mit der gesellschaftlichen Einordnung zu tun. Die Menschen sind oft Drucksituationen ausgesetzt, die sind im Alltag nicht akzeptiert, die sind teilweise Hänseleien oder harte Mobbing ausgesetzt und ich glaube, das resultiert darin. Ich glaube nicht, dass die
mit Sicherheit,
dass die aufgrund von irgendwie ihrem genetischen Make-up automatisch stärker dazu neigen, sondern ich denke, das sind sehr stark gesellschaftliche Faktoren, die sie eben häufig auch dann zu Depressionen oder zu Angststörungen treiben. Ich habe da eine Zahl, die wirklich erschreckend ist, und zwar landen, ich weiß nicht, wie valide diese Zahl ist, das ist aus dem Deutschen Ärzteblatt, deswegen gehe ich davon aus, dass es relativ valide ist, ist die Depressionswahrscheinlichkeit in der Normalbevölkerung 13,7%, also knapp jeder fünfeinhalbte hat in seinem Leben mal irgendwann in irgendeiner Form mit Depressionen zu tun.
Was ja auch nicht wenig ist.
Das ist nicht wenig, aber wie gesagt, es gibt ja halt einfach verschiedene Formen. Es gibt so die Leute, die dauerhaft unter Depressionen leiden und es gibt die, ich habe über meine depressive Phase gesprochen und ich bin kein depressiver Mensch. Ich bin niemand, der vom Grunde auf zu Depressionen neigt oder der traurig durchs Leben geht. Bei mir war es einfach die Last verschiedener Dinge, die einfach zusammenkamen und die mich erdrückt haben. So. Und ich glaube, dass das auch ganz, ganz vielen Leuten so geht, die einfach unter verschlechten Umständen zerbrechen. Egal, also wie gesagt, etwas mehr als jeder Fünfte wird in seinem Leben damit irgendwie in der einen oder anderen Form mal zu tun haben. Bei Menschen mit Transidentität sind es 63,7%. Also das ist eine ganz andere Hausnummer.
Okay, das ist wahnsinnig. Ja, das ist echt sehr, sehr viel.
Mehr als jeder Zweite. Und wie gesagt, aufgrund der Seriosität der Quelle gehe ich davon aus, dass das relativ valide sein wird. Brianna leidet unter diesem Cocktail an psychischen Baustellen, die sie mitbringt und kann zunehmend nicht mehr am Unterricht in ihrer Schule teilnehmen, also im Klassenverbund. Es gibt da so eine Sonderklasse sozusagen, wo Leute, die psychische Probleme haben, aufgefangen werden und in so einem etwas kleineren Rahmen betreut werden. Also die Schule scheint sehr progressiv zu sein.
Finde ich, ist auch eine tolle Aktion tatsächlich, dass die das schaffen.
Ja, finde ich auch. Also, dass die da wirklich so das ernst nehmen. Ne? Also in unserer Generation, wir sind so groß geworden, dass du bei Problemen einfach dann zu hören bekommen hast, beiß dich durch. So, ne? Hör auf zu jammern und mach einfach. Andere müssen das auch machen. Und hier wird offensichtlich ein Safe Space geschaffen für Leute, die aus dem einen oder anderen Grund einfach mit dem Schulalltag nicht klarkommen, um zu versuchen, die aufzufangen. Da werden dann auch Konflikte ausdiskutiert und von Sozialarbeitern irgendwie so ein bisschen begleitet. Also das ist eine sehr, sehr gute Sache. Nach Briannas Tod werden immer wieder Anschuldigungen auch so gegen die Schule und die Schülerschaft laut, dass es da starkes Mobbing gab. Das wird aber seitens der Schulleitung abgestritten und abgeschwächt. Also wie ihre alltägliche Situation jetzt war, wie ihr Stand an der Schule war, das ist ja so ein bisschen schwierig. Das kann man nicht so hundertprozentig nachhalten.
Aber war sie denn jetzt ausschließlich in diesem Safe Space unterwegs, also was jetzt, was die Schule betrifft, das schulische Umfeld betrifft, oder war sie trotzdem noch integriert in einer normalen Klasse?
Nee, sie war in diesem Lernraum quasi.
Okay.
In diesen Lehrraum kommt dann auch eine neue Schülerin zum neuen Schuljahr, Scarlett Jenkinson. Die ist ein Jahr jünger als Brianna und hat kürzlich die Schule gewechselt. Die ist kürzlich, glaube ich, sogar komplett neu in die ganze Gegend gezogen und dann von einer anderen Schule gekommen. Da ist sie geflogen von ihrer alten Schule, weil sie marihuana-haltige Gummibärchen an Mitschüler verteilt hat. Also so ein bisschen so ein Bullshit.
Was gibt es?
Ja, offensichtlich. Und auch sie hat so ein bisschen mit so Angststörungen und ADHS zu tun. Manches wird erst später diagnostiziert, aber sie hat auf jeden Fall auch so Probleme, die dann dazu führen, dass auch sie in diese Sonderklasse eingestuft wird. Und sie und Brianna verbinden sich relativ schnell freundschaftlich aufgrund ihrer gemeinsamen Interessen. Also die lieben beide Schminken und stehen beide auf TikTok und diese TikTok-Tänze und das verbindet die beiden. Und beide sind halt irgendwie so ein bisschen anders auf die eine oder andere Art und auch das schweißt sie irgendwie zusammen.
Ja, verstehe.
Scarlett hat auch ansonsten nicht viele Freunde. Die hat einen festen Freund, aber der spielt keine Rolle in diesem Fall. Aber sie hat auch einen besten Freund von ihrer alten Schule, Eddie Radcliffe. Zu dem hält sie auch nach wie vor Kontakt. Der ist genau wie sie 15 Jahre alt, also in ihrem Alter. Und die beiden, die WhatsAppen und Snapchatten und die treffen sich auch immer wieder so. Das ist so ihr bester Freund quasi. Und auch der ist so ein bisschen so ein Außenseiter. Bei dem werden später auch autistische Züge und ADHS und all solche Sachen diagnostiziert. Das ist zu dem Zeitpunkt aber noch nicht klar.
Verstehe.
Der ist, wie gesagt, der nimmt so eine Außenseiterrolle auch an seiner Schule ein und deswegen ist der wahrscheinlich auch mit Scarlett ganz gut beschäftigt. Scarlett erzählt Eddie dann auch relativ schnell von Brianna, die sie kennengelernt hat in dieser Klasse, und sie schreibt, dass sie von ihr fasziniert ist. Sie schreibt: Ich bin besessen von jemandem, den ich kenne, aber ich habe keine Gefühle für sie. Sie heißt Brianna und ich weiß nicht, wie ich das erklären soll. Sie hat auch einen Penis, LOL. Also sie umschifft da so ein bisschen diese, so, ich habe da jemanden kennengelernt und die hatten, das ist keine richtige Frau, so, die hatten, war mal ein Mann, ne? Mhm. Und Eddie fragt dann, ob es ein, wo, was los ist, ob es eine transsexuelle Person ist, ein Ladyboy, und wie es sich anfühlt, mit ihr zu interagieren. Aber er macht auch aus seiner Abneigung keinen Hehl. Er redet immer nur von S. Also er spricht nicht von sie, sondern okay. er aus seinen Nachrichten spricht immer schon so eine gewisse Anti-Haltung dieser ganzen Geschichte gegenüber.
Mhm.
Also Eddie ist scheinbar keiner dieser Menschen, oder anders, er ist scheinbar einer dieser Menschen, über die wir am Anfang gesprochen haben, die ja offensichtlich, warum auch immer, sich da von Menschen mit einer abweichenden Identität irgendwie getriggert oder provoziert fühlen, wieso auch immer. Also er macht da aus seiner Abwertung keinen Hehl, tatsächlich.
Hm. Ja. Ich bin mal gespannt, wie es weitergeht. Ich meine, natürlich habe ich schon eine grobe Vorahnung, wie es weitergehen wird, ne? Aber ja, erzähl mal gerne weiter.
Scarlett hat nicht nur diese Passion mit Brianna, von der sie immer wieder erzählt und gerade speziell mit Eddie redet. Ich denke, mit ihrem Freund wird sie nicht unbedingt darüber gesprochen haben. Sie hat auch eine unfassbare Faszination für Serienmörder, von denen fühlt sie sich irgendwie auch angezogen und auch so ein bisschen seelenverwandt. Und diese Reise mit Serienmördern schickt sie dann in die Tiefen des Dark Webs, wo sie auf der Suche nach so, ja, Snuff-Filmen und Foltervideos und sowas ist. Und die teilt sie dann gerne mit Eddie. Also sie, ja, ergötzen sich dann daran, Horrorfilme reichen ihnen nicht oder True Crime Podcasts, Dokus, die gucken sich dann halt wirklich irgendwelche Videos an, die sie irgendwo im Dark Web finden, wo Menschen wirklich gefoltert, ermordet, vergewaltigt, verstümmelt, was auch immer werden.
Schrecklich.
Ja, ich erinnere mich an diese dunkle Faszination, als wir jünger waren, die von dieser Seite ausging, rotten.com, wo ja...
Ja, habe ich niemals einen Blick drauf geworfen, niemals. Weil das war für mich direkt eine ethische Grenze. Das ist ähnlich wie dieser Film Faces of Death.
Ja, Gesichter des Todes,
Gesichter des Todes, ja, genau. Hat mich versehentlich mal ausgeliehen, weil ich einen Horrorstreifen haben wollte. Und als ich dann am Anfang gecheckt habe, worum es geht, sofort ausgemacht. Sofort.
Ja, aber das ist so, ne, das waren so die Kinderschuhe dieses Ganzen. Und ja, sie treibt das offensichtlich deutlich weiter und sucht da nach immer expliziterem Material. Gerade heutzutage ist das ja teilweise relativ leicht zu bekommen, eben auch so über so Propagandakanäle, Islamischer Staat, irgendwelche Enthauptungsgeschichten, Leute, die verbrannt werden, was auch immer, eine Leichen, die, keine Ahnung, hinter irgendwelchen Fahrzeugen durch die Straßen gezogen werden und so weiter und so weiter. Das fing meines Erachtens nach an mit diesem amerikanischen Militäreinsatz in Mogadischu, wo auch ein Hubschrauber abgeschossen wurde. Der Film Black Hawk Down spielt davon. Und da wurden dann für alle Welt sichtbar von diesen somalischen Milizen die Leichen von irgendwelchen Marines, verbrannte Leichen an so einer Brücke aufgehangen, und das ging auch damals durch die Nachrichten, so verkrampfte, verbrannte Körper, die da an so einer eisernen Brücke hingen, und das waren, glaube ich, so die ersten Bilder dieser Art, die so, ja, um die Welt gingen und eben in so dunklen Kanälen verfügbar waren, und jetzt mittlerweile ist das halt gang und gäbe, ne? Eddie teilt diese Faszination, und der hat auch eine Faszination für Messer, für Jagdmesser. Und so schickt er am 1. Januar 2023 ein Snapchat-Bild an Scarlett, wo er dann sagt, er hat sein ganzes Geld auf den Kopf gehauen und sich ein neues Jagdmesser gekauft. Und die beiden, die finden auch schnell eine vermeintliche Verwendung dafür. Die erstellen eine Todesliste von 5 Menschen, die sie umbringen möchten.
Oh Mann.
Auf dieser Liste steht auch Brianna, warum auch immer, denn Scarlett ist ja eigentlich so mit ihr befreundet und irgendwie auch fasziniert von ihr, aber irgendwie auch abgestoßen, und Eddie ist sowieso angeekelt von ihr, von ihrer Andersartigkeit.
Mhm.
Und so landet eben auch sie auf dieser Todesliste. Scarlett versucht erst tatsächlich Brianna zu vergiften und gibt ihr in einem Getränk eine riesige Menge Ibuprofen, aber das bringt halt erstmal nichts. Brianna hat nur eine Magenverstimmung und sie und ihre Mutter denken, es ist eine Blinddarmentzündung, aber sie wird halt schnell wieder gesund.
Irgendwann zwischen Januar und Februar 2023, oder wie?
Genau. Es gibt also 5 Namen auf dieser Todesliste. Da sind Leute drauf, die Scarlets Freund irgendwie mal dumm angemacht haben. Also nichts Schlimmes, so, sondern einfach so Leute, die den nicht mögen,
Ja.
die gemein zu ihrem festen Freund waren. Da ist eine Lehrkraft drauf von der Schule, die Eddie und Scarlett irgendwie ja schlecht benotet hat und auch vor der Klasse bloßgestellt, deren Meinung nach. Da ist ein junger Mann drauf, der Eddies Meinung nach pädophil ist und eben auch Brianna, die sie andersartig und ekelhaft finden. Diesen jungen Mann, der ja in ihren Augen pädophil ist, den wollen sie mit einem falschen Instagram-Profil in einen Park locken, den Culcheth Linear Park. Das ist so ein Naherholungsgebiet da in Birchwood. Und sie schreiben diesen Mann halt an mit so einem falschen Instagram-Frauenprofil und schlagen so ein sexuelles Treffen vor. Der ist aber entweder nicht interessiert oder riecht den Braten und taucht halt eben nicht auf.
Ja.
Also schwenken sie jetzt ihre Aufmerksamkeit auf Brianna. Sie tauschen sich in Chats und in Nachrichten und auch schriftlich, handschriftlich darüber aus, wie man das Messer zu halten hat, wo man hinstechen muss, wo man zustoßen muss, um großen Schaden anzurichten und all solche Dinge. Also die Social Media Profile und die Chats von den beiden, die werden später Goldgruben für die Ermittler sein. Die sind da nicht sonderlich subtil vorgegangen.
Ja, ich meine, offensichtlich, mein erster Eindruck war eben schon, wow, das ist aber ein recht junger Fall. Und offensichtlich ist er ja auch aufgeklärt, sodass man da auf jeden Fall auch rausschließen kann, dass die Beweislage recht offensichtlich gewesen ist.
Ja, die ist absolut erdrückend gewesen. Also die beiden haben zwar versucht, ihre Spuren zu verwischen, aber äußerst dilettantisch, äußerst dumm. Also wir kommen dazu. Die beiden versuchen am 27. Januar das erste Mal Scarlett in den Park zu locken. Die hat aber schon anderweitig was vor, andere Verabredungen getroffen und kommt nicht. Aber die beiden haben sich jetzt auf sie als Opfer eingeschossen und es ist klar, dass sie sterben soll. Eddie möchte wissen, ob sie wie ein Junge oder ein Mädchen schreit, wenn sie erstochen wird, schreibt er wörtlich. Also die sind wirklich voller Hass und das Krasse ist, er kennt sie nicht mal. Also die sind sich nie über den Weg gelaufen, er
Ja.
kennt sie nur über Scarletts Erzählungen und trotzdem hat sich in ihm irgendwie so ein Hass aufgebaut, dass für ihn klar ist, dass diese Person sterben muss.
Also das ist ja auch ein ziemlich abartiger Gedanke tatsächlich.
Voll. Absolut, ja.
Ja,
Und da
also
geht's dann ja wirklich nur um die wahrgenommene Andersartigkeit. Es kann ja keinen anderen Grund geben. Also, weißt du, was ich meine? Es ist, und was ich so tragisch finde, gehen wir jetzt davon aus, dass diese mentalen Probleme, die Brianna hatte, diese Angststörung, diese depressiven Phasen, dass die auch
Ja.
mit ihrer Identität zu tun hatten, weil sie sich eben gesellschaftlich nicht akzeptiert gefühlt hat, ja?
Ja.
Dann haben wir einen jungen Menschen, der in der Persönlichkeitsfindung steckt, der feststellt, im falschen Körper zu sein, der sich entscheidet, in der Rolle zu leben, in der er leben möchte, dafür
Ja.
angefeindet wird, dafür mit Depressionen geschlagen wird und dafür dann auch noch Hass auf sich zieht, obwohl das ihr sowieso schon so viel ja auch Negatives durch andere bringt. Und das ist so tragisch und das ekelt mich an, dieses Verhalten der beiden.
Ja, auf jeden Fall. Das ist komplett tragisch. Und ich muss auch sagen, gleichwohl befinden sich diese beiden ja auch noch in der Selbstfindungsphase und in dem Erwachsenwerden, sodass ich mir denke, boah, was ist denn da schiefgelaufen, dass sie sich für derartige Dinge interessieren und offensichtlich das auch ernst machen später. Also es ist ja ganz offensichtlich, worauf das jetzt hier hinauslaufen wird.
Ich kann hier auch nur appellieren an vielleicht junge Menschen, die uns zuhören, die Leute in ihrem Umfeld, in ihrer Klasse, sonst wo haben, die vielleicht mit sich ähnliche Dinge ausmachen wie Brianna. So geht auf die zu, ne, und akzeptiert die und zeigt denen eben, dass sie akzeptiert werden und macht denen das Leben nicht auch noch unnötig schwer. Die machen unter Umständen sowieso schon sehr schwere Zeiten durch. Ich will jetzt nicht sagen, dass die alle durch Täler der Tränen wandern, aber ich glaube, viele haben ja mit Akzeptanzproblemen zu kämpfen und man kann eben nichts anderes tun, als denen die Hand zu reichen, so, und denen zu
Und
zeigen, dass
ein
man
Stück, ja,
einfach normal
und
zu sein.
genau, einfach normal annehmen, genau, einfach normal miteinander umgehen, ne? Und ich will auch noch sagen, dass so diese Probleme, die man so hat als Jugendlicher, die sind Also dieses um Akzeptanz ringen, Selbstzweifel haben, wer bin ich überhaupt, wo will ich hin und so weiter und so fort und was hat der und was ist so dieser ständige Vergleich plus aktuell oder in den letzten Jahren auch einfach komplett in den sozialen Medien nochmal das Ganze auszutragen. All das ist etwas, was, das klingt jetzt vielleicht ein bisschen abgedroschen, aber andere auch durchlebt haben. Das will ich immer nochmal irgendwie nochmal an so einer Stelle betonen, weißt du, ich meine, dieser Punkt der Akzeptanz, der Toleranz, den du eben angesprochen hast, Fabian, vollkommen richtig, leben und leben lassen, bitteschön. Und auf der anderen Seite möchte ich aber auch sagen, diese Jahre des Teenager-Seins sozusagen gehen irgendwann auch vorbei. Und dann blickt man vielleicht ganz anders auf die Welt.
Ja, natürlich. Ja, und auch wir sind ja nicht als fertige Charaktere auf die Welt gekommen. Auch wir mussten uns finden. Also ich meine,
genau.
Wir hatten halt das Glück, oder ich hatte das Glück, du wahrscheinlich auch, dass ich mir zumindest meiner Rolle immer bewusst war. Also ich habe immer mich in diesem zugeschriebenen Geschlecht und in vielen gesellschaftlichen Zuschreibungen für die Männerrolle wohlgefühlt. Andere fand ich immer lächerlich. Also ich hab meine Männlichkeit oder mein Mannsein immer auch schon auf eine eigene Art definiert und mich von diesen gesellschaftlichen Normen auch so ein bisschen gelöst. Aber wir mussten ja auch erst uns finden und unseren Platz finden. Und das tun all diese jungen Menschen ja auch, ob das jetzt Scarlett sind, Eddie oder eben Brianna, die eben noch dazu für sich einen Weg finden muss, mit ihrer Ausrichtung zu leben. Ne?
Genau, genau, genau.
Wie auch immer, der 27. ist also der Tag, an dem man sie das erste Mal in diesen Kalshith Park locken möchte, aber sie kann eben nicht. Aber es gibt dann eben relativ schnell einen neuen Termin, den 11. Februar 2023, und Scarlett hat mit Eddie da im Vorfeld schon ausgemacht, wie man es machen wird. Die haben verschiedene Codewörter schon geplant, also sie hat quasi ihm ja gezeigt, was für einen Gesichtsausdruck sie machen wird, wenn er das Messer bereithalten soll, und das Codewort ist gay. Wenn sie dann das Codewort gay sagt, dann soll der Angriff halt erfolgen auf Brianna. Mhm. Natürlich mit diesem Jagdmesser, das er gekauft hat.
Ja.
Brianna entscheidet sich dann auch, ihre Freunde bzw. ihre Freundin und deren Kumpel in diesem Park zu besuchen an diesem 11. Februar 2023. Sie steigt gegen Mittag in einen Linienbus und fährt dorthin. Das ist für sie schon ein großer Akt, denn ihre Angststörung erlaubt ihr normalerweise solchen öffentlichen Transfer nicht so gut. Aber sie möchte eben mal Zeit unter Freunden verbringen. Und Scarlett hat ihr eben auch gesagt, dass sie da so ein bisschen mit Drogen experimentieren wollen. Die weiß natürlich, dass Brianna Ängste hat. Und die sagt ihr, ey, ich habe was dich so ein bisschen lockerer macht. Komm einfach hin, so wir chillen ein bisschen, wir machen ein bisschen hier. Ich zeig dir mal, dass das Leben auch schön sein kann.
Heimtückisch.
Ja, Brianna ist mit ihrer Mutter so ein bisschen in Kontakt während der Fahrt. Die Mutter möchte wissen, ob sie diese Fahrt gut übersteht. Und ja, sie antwortet dann, dass das klar geht, und die Mutter ist stolz, dass sie diesen Weg dann auch alleine geschafft hat. Das ist so ein kleiner Sieg für Brianna. Und dann, dann treffen die sich so gegen 13 Uhr an der Bushaltestelle. Eddie ist von seiner Mutter hingefahren worden. Das kann man alles über Überwachungskameras dann wunderbar sehen. Also England ist ja, hatten wir schon oft drüber gesprochen, ein Land, in dem öffentliche Plätze sehr stark videoüberwacht werden. So auch eben diese Gegend in Birchwood. Und so kann man die Wege der drei Jugendlichen sehr, sehr genau nachvollziehen.
Das heißt aber auch, das heißt aber auch für Briannas Mutter ist jetzt erstmal klar, sie weiß, mit wem sie sich trifft.
Genau.
Es ist offensichtlich, dass es ein Treffen mit Scarlett ist und okay.
Sie kennt Scarlett nicht, sie kennt ihn nur aus Erzählungen, aber sie weiß, so. es gibt einen Namen. So, sie weiß, sie trifft sich mit jemandem aus der Schule.
Ja.
Die drei chillen so kurz an der Bushaltestelle und gehen dann relativ schnell in diesen Park. Scarlett täuscht dabei vor, mit einem gefakten Snapchat-Profil, dass sie mit einem Dealer schreibt. Also sie schreibt sich quasi selber und antwortet sich dann auch so hin und her, um so den Eindruck zu erwecken, dass irgendein Dealer auf dem Weg ist, um diese Drogen vorbeizubringen. Aber Brianna checkt das wahrscheinlich und findet alles ein bisschen komisch und schreibt um 14.30 Uhr, also ganz kurz vor dem Mord, einer anderen Freundin, dass die Situation komisch ist und dass sie glaubt, dass Scarlett einen Dealer erfindet. Also dass das so ein bisschen so weird alles ist. Aber ja, es kommt halt dann einfach zur geplanten Tat. Gegen 15 Uhr erfolgt dann das Codewort. Beide stechen auf Scarlett ein, oder beziehungsweise erst Eddie. 14 Mal alleine auf ihren Rücken, bevor sie sich überhaupt umdrehen kann. 28 Stiche werden es im Endeffekt sein. Davon wäre knapp die Hälfte schon tödlich gewesen. Also die wird da sehr, sehr malträtiert. Die lassen da auch ihrem Hass so richtig freien Lauf. Ich meine, 28 Mal mit einem Messer auf jemanden einstechen, das ist eine sehr emotionale Sache. Ne? Das machst du nicht, wenn dir die Person egal ist, die du da vor dir hast. Oder du musst die entweder sehr, sehr hassen oder im Vorfeld schon sehr stark entmenschlicht haben. Und das ist hier, glaube ich, einfach geschehen.
Ja.
Denen wird jetzt auch klar, was da passiert ist, ne, dass sie da jemanden getötet haben. Und jetzt beginnt Scarlett bereits, die Spuren zu verwischen. Brianna liegt da quasi noch im Sterben. Die lebt halt noch. Es ist 3:05. Da schreibt Scarlett eine SMS an Briannas Handy. Mädchen, wo bist du? Also so nach dem Motto, so als ob man sich aus den Augen verloren hätte. Also auch diese Kälte, ne? Du hast da quasi eine Person, die du als Freundin bezeichnet hast, mit der du täglich Zeit verbracht hast, die liegt blutend auf dem Boden vor dir. Du hast im Prinzip noch die Chance, den Notruf zu wählen und vielleicht ihr Leben zu retten, aber du beginnst jetzt schon kaltblütig mit der Spurenverwischung. Das ist durch und durch ekelhaft.
Woher weiß man denn so genau, dass die Tat vorher stattgefunden hat? Wurde das auch gefilmt durch irgendwelche Überwachungskameras?
Nee, aber man kann das später rekonstruieren anhand verschiedener Dinge. Wie gesagt, kurz so gegen Viertel nach kommt dann dieses Spaziergänger-Ehepaar. Man weiß, die SMS ist vorher geschickt worden. So,
okay.
15:05 und man kann anhand der Verletzungen und der ausgetretenen Blutmenge rekonstruieren, ungefähr wann der Übergriff stattgefunden haben muss. Kurz nach 4 verstirbt Scarlett ja auch. Also die hat das alles dann quasi noch mitbekommen. Die liegt da. Das ist, das ist einfach hochdramatisch.
Schrecklich.
Nachdem sie für tot erklärt wird, noch an der Unfallstelle oder an der Unfallstelle ist natürlich doof, am Tatort.
Am Tatort.
Da findet man dann eben ihre persönlichen Sachen, kann dann auch relativ schnell rekonstruieren, wer sie ist und ja, ihre Eltern informieren. Und die wissen natürlich, dass sie sich mit Scarlett treffen wollte und dass da noch ein Kumpel bei war. Scarlett hat unter Umständen dann noch weiter geplant auf dem Heimweg und hat wieder eine Nachricht an Briannas Handy geschrieben, lange nach deren Tod. Und hat sich dann darüber aufgeregt, dass Brianna sie einfach für irgendeinen random Typen aus Manchester hat stehen lassen im Park.
Hm.
Und als dann die Polizei kommt und Scarlett befragt, ist das erstmal ihre Story. Also sie sagt, ja, Brianna hat quasi ein zweigleisiges Date geplant in diesem Park. Einmal mit ihr, aber auch mit irgendeinem Typen aus Manchester, den sie über die sozialen Medien kannte und dessen Namen Scarlett nicht weiß. Und für den hat Brianna sie dann stehen lassen und sie ist selber sauer auf ihre Freundin. Also der muss es gewesen sein, dieser Typ aus Manchester.
Wirkt auf mich auch ein bisschen einseitig gedacht tatsächlich. Okay, ihren Chatverlauf kann die Polizei natürlich nachvollziehen und sie kann dementsprechende Chats auch generieren. Aber auf der anderen Seite hätte es ja weitere Chats gegeben oder im Social Media irgendwelche Nachrichtenverläufe mit dieser dubiosen Person. Und das sollte doch irgendwie auch bei dem Plan berücksichtigt worden sein, dass das dementsprechend nicht ermittelt werden kann.
Ja, sie haben soweit gedacht, Briannas Handy mitzunehmen und das in einem Gulli zu entsorgen, sodass man jetzt kein Handy hat und deswegen vielleicht keine Chats lesen kann. Und sie hat wahrscheinlich gedacht, dass es zu ein großer Aufwand ist, die Social-Media-Profile seitens der Polizei zugänglich zu machen und dann die Chats zu lesen.
Aber ist es nicht, ne?
Ist es nicht und man findet auch das Handy im Gulli. Also man kann das dann später auch auswerten. Es ist also alles relativ relativ dämlich. Sie hält diese Kommunikation auch mit Eddie aufrecht. Also sie schreibt ihm, dass in dem Park ein junges Mädchen ermordet worden ist und dass er erstmal einen Bogen um den Park machen soll. So nach dem Motto, da läuft ein Irrer frei rum. Also die kommunizieren jetzt miteinander auch so, um jetzt ihre Unschuld halt nach außen beweisen zu können.
Mhm.
Aber ja, wie gesagt, Briannas Eltern wussten eben, mit wem sie sich trifft. Und die Kameraauswertungen, die ergeben halt einfach ein ganz, ganz anderes Bild ab. Also man kann die Wege der drei sehr gut nachvollziehen. Man kann nachvollziehen, dass die Story, die Scarlett erzählt, nicht stimmt, dass verschiedene Zeiten einfach nicht stimmen. Man kann dann, wie gesagt, Briannas soziale Medien auswerten und merkt einfach, da gab es kein weiteres Date, da gab es niemanden aus Manchester. Und schließlich hat man einfach den begründeten Verdacht, dass die beiden was damit zu tun haben und findet dann eben die Todesliste und bei Eddie zu Hause das Messer mit dem Blut von Brianna noch an der Klinge. Also der hatte versucht, es zu reinigen, aber so eine wirklich, wirklich professionelle, rückstandslose Reinigung kriegst du zu Hause einfach nicht hin. So, ne, das ist.
Ach, ist das so, ja.
Ja, du müsstest schon sehr professionelle Mittel benutzen. Das hast du also als normaler Mensch einfach nicht so zu Hause. Er hatte es jedenfalls nicht. Ja. Und so ist dann eben relativ schnell klar, was da genau passiert ist. Ja. Ein bisschen analog zu einem unserer ersten Fälle, dem Fall Toxisch, hatte Scarlett dann.
Ja, genau.
Hatte Scarlett noch so. Ja, Scarlett hatte noch so einen Nachruf auf Social Media auch gepostet für Brianna. Also als dann klar war, dass sie das Opfer war, einfach so eine, quasi auf Facebook so ein Postmortem, was sie für eine wunderbare Person und Freundin und inspirierende Person war. Also auch so kaltblütig und im Rückblick einfach vollkommen ekelhaft.
Ja, heuchlerisch auch noch, ne? Also das ist schon insgesamt eine ganz, ganz schreckliche Nummer.
Ja.
In unserem und ich bin wieder mal baff, wie es sein kann, dass Menschen als Ersttäter so gewalttätig agieren können.
Ja, und dann auch, also klar, dass das natürlich letzten Endes total dumm alles war, das ist klar, aber letzten Endes auch so halbwegs durchdacht agieren und so falsche Fährten legen und so, ne? Also die in dem Heimatfall, der ganz ähnlich gelagert ist, der sich bei uns in der Region abgespielt hat, war es ja auch so, dass eine der Täterinnen sich an den Suchmaßnahmen beteiligt hat nach dem Opfer. Und das ist ja auch eine Art von Kaltblütigkeit, die man erstmal aufbringen muss.
Ja, genau.
Ja, bei beiden.
Total schlimm.
Bei beiden wird dann
und das
eben. Entschuldige, ich wollte dich nicht unterbrechen. Was wolltest du sagen?
Ich wollte einfach sagen, dass ich das auch so schrecklich finde, dass sie halt kurz vor ihrem Tod noch in Kontakt mit anderen Menschen stand, weißt du? Also auf der einen Seite hast du die Mutter, die sich total freut, dass irgendwie so ein Stück weit Normalität einzieht, weißt du? Dass das eigene Kind sich jetzt mit Freunden trifft draußen und versucht zumindest so die eigene Angst zu überwinden. Und dann eben noch diesen Chat mit der anderen Freundin oder was dann kurz davor noch war, wenige Minuten vorher noch, der Verdacht, okay, das sind scheinbar Fake-Chats mit diesem Pseudo-Dealer. Das finde ich halt total dramatisch, dass man bis kurz vor dem Tod sozusagen noch so eine Kommunikationsschnittstelle hat zum Opfer. Und auf der anderen Seite eben, was du vorhin schon sagtest, was es halt so besonders grausam macht, ist die Tatsache, dass Brianna ja auch so schon sehr, 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 sehr stark darunter gelitten hat und sehr viele psychische Erkrankungen letztendlich auch hatte, die ihr Leben nicht zum Besten gemacht hat, also mit denen sie einfach tagtäglich kämpfen musste, weißt du, und dann so schlimm auch noch ausgenutzt zu werden.
Ja, und letzten Endes für eine Sache ermordet zu werden, die sie nicht in der Hand hat, ja. Also sie hat, sie hat sich ja nicht ausgesucht, im falschen Körper zu stecken. Das ist daher umso grauenhafter, wenn sie, weiß nicht, wenn man sie ermordet hätte, weil sie schlimme Taten begangen hätte, die sie bewusst begangen hätte, dann könnte man sagen, ja, sie hat durch ihren Lebensentwurf dieses Ende irgendwie herbeigezogen, ne? Aber sie hat einfach nichts falsch gemacht, außer sie selbst zu sein.
Ja, und wenn man jetzt noch überlegt, dass es vielleicht ja wirklich so ist, dass die Angststörung quasi ein Resultat von diesem Coming Out gewesen sind und von all den Problemen, die damit einhergegangen sind, dann ist es noch eine viel schlimmere Verkettung, weißt du, dass das letztendlich sogar zum eigenen Tod geführt hat.
Ja.
Wenn du mal überlegst, was das alles ausgelöst haben könnte.
Ja.
Wir wissen es ja nicht genau mit der Angststörung. Oh Mann, sehr, sehr schlimm.
Ja, vor Gericht geht das Ganze dann auch so ein bisschen weiter. Also Scarlett hält an dieser Theorie fest, dass das ein Junge aus Manchester gewesen sein muss. Eddie wechselt dann plötzlich so ein bisschen seine Story. Er sagt, dass er hinter einem Baum pinkeln war und als er wiederkam, hat er dann gesehen, wie Scarlett auf Brianna eingestochen hat und das konnte man vorher gar nicht absehen. Das war einfach so aus heiterem Himmel. Aber diese ganzen Chats und alles zuvor widerlegen das eben. Mhm. Und auch die Art und Weise, man kann dann ja errechnen, der Winkel, wie ein Messer geführt wurde. Man kann dann ja auch durchaus errechnen, wie groß war derjenige, der zugestochen hat, wie stark hat der zugestochen.
Ja, genau.
Also er kann sich da nicht rausreden. Bei beiden werden dann, wie gesagt, im Zuge des Prozesses so leichte Autismus-Spektrum-Störungen festgestellt und auch leichte antisoziale Persönlichkeitsstörungen. Mhm. Bei Scarlett starker sadistischer Hang, das wird dann auch in die Urteilsbegründung eingehen, dass sie eben aus sadistischen Motiven gehandelt hat und es wird auch festgehalten, dass Motiv bei Eddie Feindseligkeit gegenüber der Transgender-Identität von Brianna war und er sie entmenschlicht hat. Also diese entmenschlichende Sprache wird auch nochmal extra hervorgehoben. Und so, ja, so bekommt Scarlett lebenslang, aber mindestens 22 Jahre. Also sie kann erst nach 22 Jahren irgendwie nochmal hoffen, auf Bewährung rauszukommen. Und ja, Eddie sitzt 20 Jahre im Gefängnis. Mindeststrafe. Also die kann noch ausgedehnt werden, je nachdem, wie er sich fühlt und auch wie ja seine Sozialprognose und so ist. Also mindestens 20 Jahre er, mindestens 22 Jahre sie. Das ist ein Fund, ne? Gerade auch bei so jungen Leuten. Gut, die sind dann halt Ende 30, wenn die rauskommen würden nach dieser Zeit. Immer noch jung genug, um neu anzufangen, aber also ihnen wird unter Umständen noch die Gnade zuteil, neu anzufangen, die Brianna halt nicht hat, ne?
Ja, eben drum. Also ihre besten Jahre sind dann, was heißt dann vorbei, aber zumindest die jungen Jahre, ne? So, also all das, was man halt ansonsten, also die 20er, 30er werden sie halt nicht irgendwie in Freiheit verbringen können. Hättest du das Strafmaß für angemessen? Erste Frage. Und zweite Frage, glaubst du, diese Tat hätte irgendwie, sag mal schnell, mir fehlt gerade das Wort, verhindert werden können?
Ich will noch einen Side-Note loswerden, den ich heute zufällig gehört habe. Und zwar hatte ich die Vorbereitung für den Fall ja eigentlich schon abgeschlossen. Ich wollte ihn ja gestern mit dir aufnehmen und habe dann heute ganz zufällig auf Instagram auf dem Kanal der BBC gesehen, dass die Mutter von Brianna nochmal ein Interview gegeben hat, jetzt ganz frisch. Das wäre mir sonst entgangen. Und die spricht davon, dass sie mittlerweile, also Scarletts Mutter ist mittlerweile ihre beste Freundin. Durch dieses gemeinsame Schicksal haben die sich oft ausgesprochen und sind jetzt quasi verbunden durch dieses Schicksal ihrer Kinder, durch diesen Mord. Das finde ich auch,
ja, also
das finde ich auch extrem stark. Mit der Mutter der Mörderin befreundet zu sein, finde ich extrem stark.
Man darf ja nicht vergessen, dass so eine Tat auch andere Opfer mit sich bringt. Und die eigenen Eltern sind da an vorderster Front, so weißt du. Also wenn man jetzt nicht von irgendwelchen, also wenn wir jetzt mal von einer normalen Erziehung ausgehen, weißt du, und man da jetzt nicht irgendwie eine, keine Ahnung, ein falsches Wertesystem ableiten kann, was vermittelt wurde oder irgendwie die Sozialisierung irgendwie falsch stattgefunden hat oder Gewalt ausgeübt wurde und so weiter und so fort. Wenn das alles nicht war, sondern es einfach ganz normal großgezogen wurde, dann kann man ja den Eltern keinen Vorwurf machen und für die ist das natürlich auch ein riesiger Schock.
Genau, und auch darüber haben wir damals im Zuge des Heimatfalles ganz, ganz oft gesprochen, dass es da eben so viele Opfer gibt, ne, dass auch die Täterfamilien sich erstmal damit abfinden müssen, was ihre Kinder da getan haben. Und das stelle ich mir unglaublich schwierig vor. Wie auch immer,
absolut.
Du hast mich nach dem Strafmaß gefragt. Ich finde es angemessen, weil ich glaube, das sind halt auch beides noch junge Menschen am Anfang ihres Lebens. Und das hält eben noch die Chance bereit, resozialisiert zu werden und nochmal irgendwie von vorne anzufangen, wenn auch spät. Das hält aber auch die Chance bereit, da es ja Mindeststrafen sind, wenn sie sich nicht gut führen und wenn sie weiterhin so eine eiskalte Haltung an den Tag legen, einfach weiter im Gefängnis zu bleiben. Ne? Also es liegt jetzt in ihrer Hand, was daraus zu machen und Lehren aus ihrer Handlung zu ziehen. Du hast mich
gefragt. Ja, ich glaube aber nicht nur das, entschuldige, dass ich da kurz einhake. Ich denke, offensichtlich musste auch ganz viel verarbeitet werden, denn auf der einen Seite waren sie ja auch nicht ganz gesund, ne? Also du hast ja auch gesagt, dass sie teilweise autistische Züge hatten. Und das heißt, ich glaube, es muss ganz viel Therapie auch stattfinden. Und dann kommt ja eben auch noch hinzu, dass sie diese, ich sag mal, abnormalen Neigungen hatten, sich sowas reinzuziehen und sich da halt inspirieren zu lassen durch diese Snuff-Filme.
Da wird ganz, ganz vollumfänglich Therapie stattfinden müssen bei beiden, natürlich. Und das wird natürlich auch bedingen, ob die dann wieder rauskommen zu diesen Zeiten, die da anvisiert sind. Ne?
Ja.
Hätte das verhindert werden können? Ich weiß es nicht. Das sind ja einfach zwei Menschen mit sehr, sehr krassen Neigungen, die in so einem kleinen Mikrokosmos gelebt haben. Das haben die ja nicht nach außen getragen. Die haben niemandem davon erzählt. Die haben das so unter sich ausgemacht. Wenn die jetzt irgendwie rumgelaufen wären und hätten erzählt, boah, wir müssen unbedingt jemanden töten, wir wollen immer mal wissen, wie das ist, jemanden zu töten, und Leute hätten das gewusst, dann könnte man sagen, ja, hätte verhindert werden können. Aber so, wenn zwei Leute untereinander die Absprache treffen, sehe ich nicht, wie man das verhindern hätte können, außer natürlich, dass einer von denen einlenkt und es dann doch nicht macht.
Ja, aber dann, weißt du, ich sehe das so ein bisschen von oben, ja, so ein bisschen größer versuche ich das jetzt, das Thema zu machen. Ich frage mich, kann man als Gesellschaft sowas irgendwie verhindern? Beziehungsweise sollen wir als Gesellschaft das dann einfach akzeptieren, dass sowas passieren kann? In so einer multimedialen Gesellschaft, in der das Internet alle Möglichkeiten bietet?
Ja, wir können das nicht ausschließen. Man kann solche Dinge, solche Neigungen, solche Mordlust in Menschen nicht frühzeitig erkennen und nicht ausmerzen. Und man kann das nicht, ja, man kann es nicht ausschließen, dass es zu sowas kommt. Wir können eben das tun, was ich gesagt habe. Wir können unsere Kinder und unsere Gesellschaft zur Toleranz erziehen, anderen gegenüber, Menschen gegenüber, die anders leben als wir. Und wir können die Menschen dazu erziehen, ja, den Menschen als Menschen zu beurteilen und nicht als das, was er nach außen darstellt. Aber es wird auch immer Leute geben, die da resistent sind und die trotzdem aus irgendwelchen Gründen Hass darauf haben, auf Andersartigkeit, andere Religionen, andere Sexualitäten, andere Hautfarben. Das kann man nicht ausmerzen. Es wird immer Menschen geben, die, ja, die diesen Hass in sich tragen. Wir können das nur minimieren, indem wir eben unsere Kinder besser erziehen und die Gesellschaft insgesamt zu einem besseren Ort machen, wo eben zählt, was du für ein Mensch bist, was du für einen Charakter hast und nicht, wie du aussiehst, was du für Hobbys hast oder in welchem Geschlecht du dich fühlst. So, das sind vollkommen irrelevante Dinge.
Ich frage mich auch, ob das nicht extreme Ausläufer dieser Konsumgesellschaft sind. Weil, weißt du, in einer Welt, in der quasi immer alles möglich ist und man immer alles bekommen kann, wir haben ja vorhin zu Beginn darüber gesprochen, ne, dass irgendwie alles immer geht, sozusagen, ne? Also das ist natürlich, diesen großen Vorzüge der Globalisierung an der Stelle, ne? Da geht es ums Thema Wirtschaft. Aber das Thema Konsum ist einfach so weit oben in den Köpfen der Menschen. Und auch damit einhergehend die Befriedigung der Bedürfnisse und vielleicht auch dieses höher, schneller, weiter, ich möchte immer noch mehr und das bedient es nicht, das bedient es nicht, das bedient es nicht, ich brauche was Neues, sozusagen.
Beziehungsweise die Erzeugung von Bedürfnissen, ja, durch dieses...
Ja, klar, genau.
Also es werden uns ja Bedürfnisse suggeriert, die ein normaler Mensch eigentlich gar nicht hat, einfach nur, weil man sie erfüllen kann, ne? So, das ist...
Ja, so eben drum, weißt du, und irgendwann... Und das ist eben das Thema, unabhängig davon, dass dieser permanente Zugang zu solchen derartig gewalttätigen Inhalten möglich ist, kommt eben auch, dass, sage ich mal, diese Konsumbefriedigung, sowas zu konsumieren, irgendwann auch erschöpft ist. Und dass quasi aus dieser Misere heraus möglicherweise potenzielle Tatbereitschaften entstehen können. Weiß gar nicht, ob es das Wort Tatbereitschaft gibt, aber ja. Mir geht es um die Bereitschaft, wirklich Taten zu verüben, weißt du? So, und das ist so meine Frage, die ich da so habe.
Ja, ich kann das nicht beurteilen, aber das ist eine interessante These, die du da in den Raum wirfst. Ich will es nicht ausschließen. Ich habe mir in die Richtung tatsächlich noch nie Gedanken gemacht. Zumindest nicht so ausufernd, dass ich dir da jetzt eine Antwort drauf geben könnte. Aber das ist ein Fall, wo ich auf jeden Fall auch die Reaktion der Community hören möchte. Denn wie gesagt, der wurde sich von euch in großem Maße gewünscht. Der hat, glaube ich, gerade aufgrund dieses Motivs einfach auch viele Menschen sehr tief berührt, auch in England. Da gab es dann krasse so Solidaritätsbekundungen, Proteste, wie es im Nachhinein dann immer ist. Und im Nachhinein sind dann alle solidarisch und alle sind tolerant. Aber dann, wenn es drauf ankommt, sind es halt viele eben nicht. Ne? Aber ja, was denkt ihr über diesen Fall? Denkt ihr denn, dass das hätte verhindert werden können? Oder denkt ihr, dass das Ausdruck von einem gesamtgesellschaftlichen Phänomen ist, was wir da erlebt haben? Und wenn ihr eben noch kein Teil der Community seid, dann werdet das mal, kommt rein und diskutiert mit. Wir freuen uns über jedes neue Gesicht. Das ist wirklich immer eine schöne Wertschätzung, wenn wir sehen, dass die Community wächst. Und wie gesagt, wir freuen uns über jeden. Wir freuen uns über jeden, der sich aktiv beteiligt, liked und kommentiert die Posts zu den Fällen. Das macht unseren Account ein bisschen sichtbarer. Und teilt uns gerne in euren Stories. Ihr seid quasi unsere PR-Abteilung. Ihr macht Werbung für uns. Wir sind darauf angewiesen, wenn wir wachsen wollen. Erzählt von uns, wenn Leute irgendwie über True Crime sprechen, dann werft unseren Namen mal rein. Und vielen Dank, dass ihr das tut.
Auf jeden Fall. Es ist auch immer wieder cool zu lesen tatsächlich, wenn einzelne Zuhörer von uns halt schreiben, hey, keine Ahnung, ich wurde durch einen Vorschlag oder sowas eines Bekannten auf euch aufmerksam. Jetzt habe ich das jüngst noch irgendwann gelesen, fand ich total cool. Und es freut uns wirklich sehr. Es ist so, wie Fabian sagte, wir haben halt einfach kein Medienunternehmen im Hintergrund. Wir sind einfach wir zwei, die das irgendwie als Hobby betreiben. Und das macht unfassbar viel Spaß. Auch wenn wir über solche schlimmen Dinge sprechen, geht es ja auch immer darum, dass wir das machen, um an die Menschen zu denken, an die Schicksale zu denken, das in Erinnerung zu rufen, was passiert ist und vielleicht auch ein Stück weit zu helfen und zu unterstützen bei all denjenigen da draußen, die irgendwie Probleme haben.
Ja, und gerade in so einem Fall, ne, also ich glaube, es ist wichtig, über so einen Fall wie heute zu sprechen, weil das eben auch Bewusstsein dafür schafft, was da passiert ist und für die Realität von Menschen mit Transidentitäten. Ne? Ich meine, vielen Leuten wird so gehen wie uns, die haben keine Berührungspunkte, die denken da im Alltag auch nicht unbedingt drüber nach. Aber das Wenigste, was man tun kann, ist eben, wie gesagt, zu akzeptieren. So. Und darauf möchten wir halt hier hinaus. Hasst nicht Menschen, die andersartig sind, sondern akzeptiert und beurteilt eben aufgrund der Taten und des Charakters und nicht aufgrund anderer Dinge. So,
so sieht's
das
aus.
Wort zum Sonntag, im wahrsten Sinne des Wortes, denn wir haben gleich Sonntag. Nein, wir haben Montag, es ist Sonntag, oh Gott, ich bin schon komplett durcheinander.
Noch haben wir Sonntag, bald haben wir Montag, so rum.
Du hast ja eben schon ein One Love rausgehauen, hast du auch einen Track der Woche?
Nee. Ich hab, durch Zufall ist aber überhaupt nicht mein Track der Woche, aber Teddy, dieser Comedian, ja, der ja, so ja, lustig ja, ja. ist, der, da habe ich so ein Country-Lied von dem gesehen, Christian Lindner hat er gesungen, sehr lustig, sehr, sehr lustig.
Ja, ich muss gestehen, mit Teddy musste ich erst warm werden, der war ja eine Zeit lang auch so ein Internetphänomen, so ein bisschen, und ich habe dann auch so ein paar
Angelo Merte.
Ja, genau, und ich habe so ein paar Clips gesehen und mir wurden Sachen geschickt und ich habe gedacht, boah, was für eine unerträgliche Scheiße, ne? Aber dann, je mehr ich gesehen habe, desto witziger finde ich, denn mittlerweile ist es halt so, ich sehe den und der macht so ganz einfache Moves und ich könnte mich bepissen teilweise. Also
der ist so lustig. Also ja. mein früherer Arbeitskollege Stavros, an dieser Stelle schöne Grüße, falls er das hören sollte, was ich nicht glaube, aber trotzdem. Der hat das auf jeden Fall, der war ein riesiger Fan.
Ja, der ist einfach witzig. Das ist einfach ein, glaube ich, auch aus sich heraus witziger Mensch so.
Ja, genau. Und auch ein lockerer Typ, weißt du? Also ich habe das Gefühl, der sieht einfach so Dinge gar nicht so ernst, nimmt sich selbst am wenigsten ernst und
ja.
Das macht ihn so sympathisch.
Ja, das glaube ich auch. Das ist generell ein Charakterzug, den ich einfach mega sympathisch bei Menschen finde.
Den hätte ich gerne als Gast bei Stockbrot. Das wäre so lustig.
Das wird natürlich niemals passieren, weil wir dafür einfach...
Nein, wird es nicht.
Siehst du, wenn dafür...
Vorher kriegen wir eine Gastrolle bei den Discountern, ich weiß es.
Das ist halt das Geile, ne? Wenn du halt wirklich berühmt bist oder wenn du wirklich so ein Verlag hinter dir hast, der dich pusht, du schreibst so Leute an für ein Interview, die antworten so. Bei uns wird die Mail nicht mal gelesen, aber egal.
Ja, genau.
Ich habe einen Track der Woche und zwar heißt die Band Noha, N-O-H-A, alles mit Punkten getrennt, N-O-H-A. Und ich habe dieses Lied ungefähr 15 Jahre gesucht oder so. Das war auf so einer 90er Compilation, die ich mal irgendwann gekauft habe. Das heißt Bad Dreams, das ist so ein bisschen Drum and Bass, aber auch mit Gesang und ich weiß gar nicht, wie man das diesen Stil insgesamt nennen soll. Das ist so ein unfassbar geiles Lied. Das hatte ich all diese Jahre immer so im Kopf und habe das ab und zu mal so vor mich hingesungen und habe es aber nie gefunden. Und jetzt durch Zufall bin ich drauf gestoßen wieder und habe einfach, ja, so eine richtig gute Zeit damit.
Wirst du den Link noch posten bei Insta?
Ich werde den auf jeden Fall posten, natürlich. Ja.
Dann werde ich da mal reinhören.
Mach das mal. Es ist einfach, also ich weiß nicht, ob du es feiern wirst, wahrscheinlich nicht, aber es ist irgendwie ein richtig geiles Ding und es ist so ein krasses Erfolgserlebnis, das irgendwie so nach so vielen Jahren gefunden zu haben. Ja,
das fühle ich auf jeden Fall. Das kann ich sehr gut nachvollziehen. Ich freue mich für dich, denn das sind wirklich so kleine Errungenschaften, über die man sich freut.
Das ist,
man hat ja immer, ich glaube, man hat so gefühlte 2000 Dinge auf seiner To-Do-List. Und dann gibt es noch so eine To-Do-List im Unterbewusstsein und das fällt quasi genau in diese Kategorie.
Ja, genau so sieht das aus, ja. Und ja, wie gesagt, es fühlt sich wie ein kleiner Sieg an.
Know-how.
Ja.
Ich glaube, Teddy hat auch Know-how auf dem Kopf, ne? Deswegen die Klasse.
Ja, der hat definitiv kein Haar, ja. Mit diesem wunderbaren Wortspiel beenden wir diese heutige Aufnahme, bevor es noch schlimmer wird. Ja.
Fabian, ich sag's dir ganz ehrlich, ich hätte so eine Lust, mit dir gemeinsam beim Minecraft-Film die Hauptrolle zu spielen. Das wäre so cool. Das wird so einen Spaß machen.
Jetzt drehst du richtig ab, so von der Discounter-Komparsenrolle zur Minecraft-Hauptrolle. Also.
Ja, wenn schon, denn schon. Wir haben einfach viel zu klein gedacht. Das ist das Ding.
Vielleicht sind wir irgendwann so groß, in Anführungsstrichen, dass wir so Crowdfunding-mäßig wie den Stromberg-Film so Geld für einen eigenen Film sammeln können. Wir drehen einfach irgendeinen Kinofilm.
Das Ding ist, mir ist der Film egal. Weißt du, die Dreharbeiten sind, glaube ich, so lustig.
Ich hab auch schon eine geniale Idee. Und zwar ist der rote Faden des Films, dass einer von uns immer mit so einem Kochtopf, der mit einer Handschelle am Handgelenk festgemacht ist, rumläuft.
Fabian hat übrigens wieder seinen Verkäuferblick, Leute, und das seht ihr jetzt nicht.
Auf jeden Fall dieser Topf, der wird nie erwähnt im ganzen Film. Das ist immer so ganz normal, dass der da ist, mit der Handschelle am Handgelenk. Ne? Und irgendwann so ganz am Ende wird dann auf diesen Topf angesprochen und dann ist das Ende, dass du dich in die Kamera drehst und sagst, das ist Topf Secret.
Tja, Leute, es tut mir wirklich, wirklich leid für euch, dass ihr euch das jetzt geben musstet.
Ey, das war ein guter Pitch,
Mann. Fabian würde jetzt behaupten, ganz ehrlich, dass es mein Humor ist, aber das kann ich leider nur negieren. An der Stelle tut es mir wirklich leid, dass ihr mit diesen Schmerzen sozusagen in den Feierabend gehen müsst. Tja, was soll ich dazu sagen? Fabian, tut mir leid für dich, ehrlich. Nein, der war eigentlich gar nicht schlecht, ganz ehrlich.
Ich bin nicht sauer, Daniel, ich bin einfach nur enttäuscht. Okay, bis zum nächsten Mal.
Okay, nein, das war äußerst brillant, Krim, äußerst brillant.
Das wollte ich hören, so.
Bis dann.
Ciao.
Mach's gut, ciao.